Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Medially oder Medially, dem Podcast mit ganz viel Medienkompetenz und mit...
Mit mir, Natascha. Hi.
Und ich bin Kim.
Ja, schön, dass ihr da seid nach unserer kleinen Pause. Wir müssen uns gerade selber erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Es ist eine Weile her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben, ne? Können wir das noch?
Wir üben es heute. Wir üben es heute einfach und schauen mal, wie wir es hinbekommen.
Genau, ich habe nämlich so einen kleinen Husten. Ich hoffe, der bringt uns hier nicht aus der Bahn.
Natascha hat einen kleinen oder größeren Husten. Ich muss erstmal hier überblicken, wie die ganze Aufnahme läuft.
Sehr gut.
Aber wir wollten jetzt, wir wollten uns jetzt zurückmelden. Wir wissen auch noch nicht, wann wir uns das nächste Mal zurückmelden. Aber wir wollten uns jetzt erstmal hier melden, weil wir uns schon seit Wochen, Monaten so ein bisschen Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, weil uns ein Thema beschäftigt hat irgendwie, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, so langsam kann man das wieder aufgreifen. Das ist ja auch die große Frage, wann diese Folge für euch erscheint. Wir können mal sagen, wir sind jetzt gerade Mitte März. Die Bundestagswahl, die ist jetzt ein paar Wochen her und vielleicht könnt ihr es auch schon wieder hören. Wir reden heute über politische Botschaften, aber Achtung, kleiner Disclaimer, es soll hier nicht um Inhalte gehen. Also wir werden uns jetzt keine inhaltliche Auseinandersetzung oder das Wahlergebnis besprechen oder irgendwas, sondern wir gucken uns eher an, wie und auch wo erreichen uns eigentlich politische Botschaften. Ich glaube, so könnte man das sagen.
Und auch das wirklich nicht allumfänglich. Wir haben uns gesagt, wir machen heute so eine kleine Quickie-Folge, mal schauen, wie es hinhaut. Einfach so ein paar Sachen, die uns beschäftigt haben, wo wir uns dachten, das ist vielleicht ganz interessant, drüber zu reden und vielleicht auch interessant für euch zu hören. Verschiedene Gedanken. Und da starten wir doch direkt mal rein.
Genau. Also mein erster Gedanke zu diesem, wie erreichen uns eigentlich so politische Botschaften, war, dass ich so krass finde, wie unterschiedlich wir als Gesellschaft diesen Wahlkampf wahrgenommen haben, weil wir in so unterschiedlichen Bubbles unterwegs sind. Und je nachdem, wo man sich eben so bewegt, welche Medien man nutzt oder auch nicht. Und da gibt es ja jetzt Menschen, die haben über Fernsehen viel mitbekommen oder über Zeitungen oder über Radio und waren zum Beispiel gar nicht auf Social Media unterwegs. Und Social Media, da werden wir eh noch viel drüber sprechen, das ist ja auch nochmal ein Ding für sich. Wer hat da welche Botschaften wahrgenommen? Ist ja auch super individuell. Was ist denn unser kleinster gemeinsamer Nenner? Plakate, das fand ich irgendwie nochmal ganz spannend. Also das betrifft ja eigentlich alle Menschen, außer jetzt Personen, die irgendwie bettlägerig sind. Aber alle anderen werden irgendwie, ob sie wollen oder nicht, mal mit Plakaten konfrontiert. Mein alter Professor Brettschneider von der Uni Hohenheim, der forscht schon seit Ewigkeiten zu diesem Thema. Und ich habe auch in diesem Jahr wieder ein Interview mit ihm gelesen zum Thema Plakate. Und da hat er gesagt, eine Partei, die hat bei dieser Wahl richtig Geld rausgeschmissen. Und bei der Europawahl, da hatten die das aber noch sehr gut gemacht mit den Plakaten. Aber die vor dieser Bundestagswahl, also die waren nicht gut. Welche Partei ist es? Hast du eine Idee?
Ja, ich finde es voll schwierig, weil ich mich natürlich frage, was hat er denn erforscht? Also die in Kreis Stuttgart, die in Baden-Württemberg, oder hat er das irgendwie landesweit? Das wissen wir jetzt nicht. Aber ich hatte so einen spontanen Impuls zu sagen, Volt.
Mega gut, 100 Punkte, ja, das war tatsächlich Volt, ja. Und zwar hat Volt vor dieser Bundestagswahl eine Plakatkampagne gehabt mit einfach nur den Gesichtern von ihren Spitzenkandidatinnen und Kandidaten drauf.
Aber auch nur der Spitzenkandidatin, oder? Ich habe immer nur
genau,
sie
gesehen. Genau, die Maral. Und die war deutschlandweit plakatiert. Teilweise gab es auch noch, je nach Wahlkreis, auch noch diejenigen, die sich für den Wahlkreis haben aufstellen lassen. Aber genau das hat er kritisiert. Da wird nichts transportiert, keine Inhalte. Darüber verstehe ich überhaupt nicht, für was die Partei steht. Und bei der Europawahl, da hatten die recht gute Slogans zum Klima. Da wusstest du sofort, okay, für was steht Volt, was sind ihre Ideen, was bringen die mit? Und das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Also das hast du schon mal sehr gut erkannt. Das fand ich irgendwie spannend, diesen Gedanken so... in unserer Welt, in der es so, so viele Möglichkeiten gibt, mit politischen Botschaften in Kontakt zu kommen, ist sowas Althergebrachtes wie Plakate ist immer noch ein Ding, weil wir einfach alle oder so gut wie alle Personen in der Gesellschaft damit erreichen.
Ja, also spannend, weil ich mich immer so frage, wie sehr werden denn Menschen mit Plakaten erreicht? Also die sind zwar da, aber wie sehr nehmen wir die wahr? Auch wenn ich jetzt an eine junge Zielgruppe denke, klar, wenn ich jetzt in Öffis oder so unterwegs bin, dann sehe ich, was hängt da so um mich rum. Also wenn ich selbst zum Beispiel nicht Auto fahre oder so, dann schaue ich oft auf mein Smartphone, bin da unterwegs und nehmen halt dann eben so krasse Plakate wahr, die werden immer wieder mal diskutiert, die halt irgendwie satirisch sind oder ja, in irgendeiner Form provozieren. Tja, aufs Handy schauen ist mein Stichwort, denn ich fand es auf Social Media in diesem Wahlkampf unfassbar. Mhm. Ich habe das so noch nie erlebt. Also das hat mich wirklich umgehauen. Ich kannte das gar nicht. Und zwar würde ich mal loslegen mit dem Thema Fan- und Hate-Seiten. Also für Politikerinnen oder Politiker. Also was es zum Beispiel ja ganz viele gab, vielleicht hast du es auch gesehen, ich sage jetzt mal XY gegen Merz-Seiten. Also Frauen gegen Merz, Jugend gegen Merz, alle gegen Merz. Also diese Seiten, die dann selbst Content eben erschaffen haben, wo sie in dem Fall kritische Inhalte oder problematische Inhalte zu eben diesem einen Kandidaten geteilt haben, die aber auch aktiv dazu aufgerufen haben, hey, es gibt ja diese Instagram-Funktion, hey, wenn ihr Inhalte macht, die dazu passen, dann ladet uns ein als Kollaborator?
Kollaboration, so? Collaboration.
Also zusammenarbeitende Post, dann können wir das eben auch teilen und dann hatten praktisch die Leute, die Inhalte erstellt haben, auch was davon, weil diese Seiten eben eine große Reichweite schon haben und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte da irgendwie meine Meinung dazu äußern, ich möchte dazu was sagen, was schreiben, wie auch immer, konnte ich eben so einen kollaborativen Post machen und dann wurde das darüber geteilt. Das ist irgendwie die eine Seite, diese Hate-Seiten gab es natürlich verschiedenster Couleur, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich aber auch von Fanseiten gesprochen, die gab es natürlich auch. Also wenn ich jetzt sage, okay, es gab diese Gegen-Merz, dann gab es eben auch diese verschiedenen Team-Merz-Seiten. Ich fand, es gab relativ viel für die Grünen, die da sehr aktiv waren. Zum Beispiel Gottkanzler Habeck war auch so ein geflügeltes Wort, wo es dann einen Account gab. Oder dann gab es eben diese HQ-Accounts, also Baerbock HQ, wo dann immer wieder kommentiert wurde, was teilweise, glaube ich, dann, also es ist auch mal schwierig rauszufinden, wer steckt wirklich dahinter. Sind es einfach irgendwelche, in Anführungszeichen, Fans? Sind es dann eben doch Menschen, die auch in der Partei aktiv sind und ist es irgendwie abgesprochen oder nicht. Es gab beides. Bei den Linken zum Beispiel, finde ich, gab es da auch super viele Fan-Accounts dann plötzlich. Was mir da voll aufgefallen ist, ist in den Kommentaren zum Beispiel, dass da kann man ja mit so kleinen Giffys, also so bewegten Stickern reagieren. Und da habe ich total häufig so einen Giphy-Kommentar gesehen unter allen möglichen politischen Videos, also von allen möglichen Personen oder Fan-Accounts, wo man eben sieht, wie man einen Wahlzettel sieht und so eine Person zweimal irgendwie ein Häkchen oder ein Kreuzchen macht bei Die Linke.
Stimmt.
Das wurde einfach super
oft verwendet. Das habe ich auch oft gesehen.
Aber ich muss
dich noch mal ganz kurz fragen, was heißt denn zum Beispiel Baerbock HQ? Mir ist es tatsächlich nicht ausgespielt worden. Sowas.
Ich denke, das ist eben das Headquarter, oder?
Ah, okay.
Das ist meine Interpretation. Mhm. Ich habe auch mich nicht länger damit beschäftigt, aber das habe ich öfter gesehen. Kannst mal schauen, ob du es auch entdeckst. Die haben dann auch immer so meme-artige Profilbilder und ja, also es wurde, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, es wurde auch viel mit Memes, finde ich, gearbeitet. Also, dass wirklich bewusst Leute oder PolitikerInnen in Memes eingefügt wurden, in denen sie irgendwie die Welt retten oder irgendwas besonders toll machen. Vielleicht später dazu noch mehr, wo die sonst noch so eingefügt wurden, in kleine Filmchen. Sage ich später noch mehr dazu. da kommt noch was anderes. Und was mich auch beschäftigt hat, weil ich mich ja, ich glaube, ich hatte das im letzten Podcast schon erwähnt, so ein bisschen beschäftigt habe damit, naja, wie läuft es eigentlich auf Social Media für die unterschiedlichen PolitikerInnen und Parteien? Wer ist da besonders erfolgreich? Und ja, man kann schon so ein bisschen die Theorie haben, beziehungsweise finde ich, gibt es einfach Hinweise darauf, dass natürlich es auch nicht an PolitikerInnen vorbeigeht, dass es Memes gibt und dass man davon profitieren kann, wenn man Vorlagen liefert für solche Memes und Sounds. Und eine Person, die ich da als Paradebeispiel sehe, ist zum Beispiel Alice Weidel, die, vielleicht kennst du diese Aussage oder wer von euch auch auf Social Media unterwegs ist, zum Beispiel auf TikTok, kennt vielleicht den Sound. Ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Mhm. Niemand geht an mein Schnitzel. Mhm. Der einfach immer wieder kommt und immer wieder auch verwendet wurde, als der noch neuer war, von den verschiedensten Accounts. Einmal als der Sound, der er tatsächlich ist, aber dann auch in andere Zusammenhänge gesetzt. Dann gibt es wegen mir jemand, der vegan kocht und eben das erst einspielt und danach sagt, ja, aber ich zeige dir mal eine andere Art, wie man Schnitzel zubereiten kann. Also viral gehen, indem man so ein Meme-Potenzial schafft, das finde ich ist schon auch, glaube ich, ein Trick, in Anführungszeichen, der vielleicht immer mehr ankommt bei der einen oder anderen Person. Und das finde ich auch interessant.
Also was man vorher um jeden Preis vermeiden wollte, nämlich irgendwie zum Gespött, so einem Meme zu werden, wird mittlerweile, könnte man vermuten, strategisch sogar eingesetzt, um einfach Aufmerksamkeit zu schaffen, um ja wieder gesehen zu werden. Ich finde, da passt auch mein nächster Gedanke ganz gut. Du hast uns jetzt gerade mitgenommen in das, was bei dir auf Instagram so los war. Und wir sehen schon, auch wir beide haben unterschiedliche Sachen angezeigt bekommen, obwohl ich sagen würde, unsere Instagram-Accounts oder TikTok-Sachen, die wir sehen, wahrscheinlich schon eher in einer Bubble sind als jetzt mit anderen Leuten so. Was ich total spannend finde, ist diese Social-Media-Berichterstattung. Das sehe ich in letzter Zeit so viel mehr und auch jetzt gerade rund um diese Bundestagswahl, dieses, das machen die KandidatInnen auf TikTok oder Instagram für Menschen, die eben nicht auf Social Media sind, hat einfach viel, viel Raum bekommen in traditionellen Medien, also ob es jetzt Zeitung ist oder auch im Fernsehen oder so, dass man da einfach immer wieder Ausschnitte einspielt oder in Artikeln beschreibt, wer welche Strategie fährt und was da in dem Video zu sehen ist und so. Und auch teilweise gibt es da auch berechtigte Kritik, weil die JournalistInnen, die darüber schreiben, sich auch manchmal gar nicht genügend auskennen. Also das Meme zum Beispiel gar nicht verstanden haben, über was sie schreiben und da jetzt auch nicht nochmal jemanden gefragt haben oder so, sondern da einfach Behauptungen in die Welt stellen. Also ich finde es wirklich interessant, dass wir mittlerweile so, ja, bei sowas angekommen sind wie, ja, wir erklären jetzt nochmal, was passiert da drüben und was nehmen die wahr und wir übersetzen das für euch, die ihr nicht auf Social Media seid, was ihr davon halten könnt oder wie die sich da geben. Und da finde ich auch so spannend, die Leute, die eben nicht auf Social Media sind, haben ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, machen das ja auch manchmal ganz bewusst und sagen, nee, das möchte ich auch auf gar keinen Fall. Möchten die dann eine Social Media Berichterstattung? Bringt denen das was?
Aber ich muss da einhaken, Natascha, weil du bringst mich jetzt auf was, das mich tatsächlich emotional berührt hat, weil es mich ein bisschen sauer gemacht hat. Schlechte Berichterstattung dazu. Es gab einen Instagram-Post, wo genau sowas war. Das war so ein bisschen auf cool gemacht und ist eh so ein großes Thema, wenn man irgendwie versucht, junge Leute zu erreichen, auch über solche Inhalte. Ich meine, das war von der SZ, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht von welcher SZ-Instagram-Seite, wo eben genau praktisch einzelne Postings von Kandidatinnen genommen wurden und dann danach gesagt wurde, das macht die Person, das sagt es aus oder das zeigt es uns. Und da war das mit dem Busfahrergruß, hast du das gesehen?
Nee.
Ach, ich sag dir, das hat mich richtig sauer gemacht. Soll ich das hier kurz erzählen?
Erzähl, ja.
Also es waren einfach immer Screenshots von TikTok oder von Instagram und dann sieht man irgendwie, keine Ahnung, Friedrich Merz tanzt mit seiner Gattin und dann wurde das irgendwie eingeordnet und so viele Aufrufe hat das und das ist die Aussage so ein bisschen auf, es war schon auf cool gemacht. Und dann gab es eben ein Video von Robert Habeck, das ist auch eins seiner erfolgreichsten, vielleicht auch das erfolgreichste aktuell. Und da macht er so eine Handgeste in die Kamera. Zu kurze Musik ist ein ganz kurzes Video, geht ein paar Sekunden. Und diese Handgeste muss man einfach von Social Media kennen. Das ist der Busfahrergruß, der einfach super viral war. Wo man einfach so hier drei Finger, zwei. Ich kenne die nicht, aber ich erkenne die, weil ich auf Social Media unterwegs bin. Mhm. Und ganz klar ist dieses Video erfolgreich geworden, weil er genau das aufgreift. Er macht gar nichts anderes, außer dreimal wie die Finger in die Kamera halten und geht dann weg. Kommt mega gut an, er hat halt einen Trend aufgegriffen, passt. Und in diesem Posting, vielleicht finde ich es, dann verlinke ich es euch, dann können wir uns zusammen ärgern. Schreibt eben die Person, das ist übrigens eine junge Person gewesen, ja, mysteriös, man weiß nicht so genau, was er damit irgendwie sagen will. Mysteriöse Handgeste, aber hat total viel positives Feedback erhalten, kommt wohl gut an. Und es ist einfach der Busfahrergruß. Und das finde ich echt peinlich. Und dann haben auch viele Leute kommentiert, hä, das ist einfach der Busfahrergruß. Und dann kam noch so zurück, nee, weil der Busfahrergruß hat irgendwie erst drei Finger und dann vier und dann zwei. Also Das fand ich wirklich peinlich, und zwar aus dem Grund, oder das ist das, was mich so stört, dass ich mir denke, wenn ich als junge Person einen Zugang finden möchte zu klassischen Medien, vielleicht die auch auf Social Media sind, wie jetzt zum Beispiel in einer großen Zeitung, dann möchte ich denen vertrauen können. Und dann heißt es für mich, ja, es ist keine schlimme Fake News, wenn jetzt mir jemand sagt, ja, Robert Habeck macht irgendeine Handgeste. Aber es ist schon ein bisschen für mich der Job von einer Journalistin und von einem Journalisten zu recherchieren, was steckt da dahinter, bevor ich sowas ins Internet stelle. Es ist, wie gesagt, da geht nicht die Welt davon unter, es ist keine schlimme Fake News, aber es ist einfach nicht richtig recherchiert und das wäre deren Job. Und ich verstehe jede junge Person, die sagt, ja gut, das gucke ich mir gar nicht an, dann die Inhalte von denen, weil offensichtlich können die nicht mal einen Busfahrergruß recherchieren. Das finde ich echt peinlich.
Lass uns diese Folge Busfahrergruß geben.
Ja, ist echt so, oder? Also hat mich wirklich irgendwie geärgert für den Ruf von klassischen Medien in den Augen junger Leute. Naja. Gut, kurz kann ich mich hier mit euch ärgern, das freut mich ja schon, das holt mich ja schon ab, aber dann komme ich schon zu meinem nächsten Thema. Ich habe schon gesagt, Social Media war komplett voll von Accounts, aber nicht nur das, auch andere Personen, nämlich Personen, die ohnehin eine große Reichweite haben und eigentlich andere Themen haben, also nicht PolitikerInnen sind, haben sich krass viel dazu geäußert. Also das habe ich auch noch nie so erlebt, dass so klar gesagt wurde, nicht nur, hey Leute, es ist wichtig, geht wählen, sondern, hey Leute, ich wähle, weil, und ich erkläre euch das genau. Auch. Ja. Fand ich krass, oder?
Absolut. Also sogar dieses, ich habe auch das Gefühl, ich muss euch heute sagen, wen ich wähle. So nicht mal mehr, ich möchte das gerne, sondern ich habe hier sogar das Gefühl, ich habe eine moralische Verpflichtung, euch zu erzählen, wen ich wähle. Also während man ja noch vor ein paar Jahren so bei InfluencerInnen das Gefühl hatte, die meiden alles Politische komplett und wollen sich auf gar keinen Fall äußern, habe ich in diesem Wahlkampf das Gefühl gehabt, jeder möchte mir einmal erzählen, wen er oder sie wählt.
Ich glaube, es ist natürlich auch sehr so Bubble-abhängig, also so klassische Unterhaltung und Beauty und Sport und so Leute, da habe ich auch wirklich gar nichts gesehen, auch nicht mal irgendwie, hey, geht wählen oder ich bin heute wählen, also das gibt's schon auch noch und da muss man ja irgendwie auch fair sein, dass man auch sagen kann, naja, aber es gibt halt auch Leute, die wollen nicht rund um die Uhr davon Bescheid werden, dass es jetzt eben diese Wahl gibt und so weiter. Aber ich fand es krass, wie viele InfluencerInnen, die sich zumindest so ein bisschen auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen, das klar ausgesprochen haben. Und da fand ich es auch krass, wie viele, in Anführungszeichen Privatpersonen, also es sind dann schon natürlich große Accounts, sich Zeit genommen haben, solche Übersichten zu erstellen über die Parteiprogramme. Das hast du bestimmt auch gesehen, wo dann irgendwie drinsteht, das machen die Parteien für zum Beispiel Mental Health. Und dann sind irgendwie eine Tabelle, wo du dann siehst, was gibt es eben für Punkte und in welchem Parteiprogramm, in welchem Wahlprogramm steht was drin, was machen sie für Familien, was machen sie fürs Klima, was machen sie für Schule und so weiter. Und das geteilt haben. Das war ja auch super erfolgreich. Also habe ich ganz oft gesehen, dass Leute das geteilt haben. Kannte ich so auch nicht. Also muss ich sagen, ist mir in der letzten Wahl nicht aufgefallen. Fand ich extrem spannend und finde ich auch spannend unter dem Gesichtspunkt cool, weil es natürlich praktisch ist. Es bietet mir einen Überblick als Nutzerin. Aber wem vertraue ich da? Also das sind am Ende halt auch Personen, die das zu Hause machen, die da keinen Faktencheck wahrscheinlich drüber laufen lassen, die vielleicht auch eine politische Einstellung haben und nicht ganz unbiased Parteiprogramme lesen. Das muss man da irgendwie auch mitdenken, finde ich.
Ja, absolut. Und wir waren ja in dieser Wahl auch eh schon mit wahnsinnig vielen Instrumenten versehen, um eine Wahlentscheidung treffen zu können. Also ich glaube, es gab noch nie so viele Omaten, den Wahlomat, den Realomat, den Wahltraut. Also wahnsinnig viele Optionen. Ich habe so viele gemacht, dass ich am Ende gar nichts mehr wusste. Und dann noch die Beschallung von hier, die setzen sich dafür ein, die dafür, schau dir diese Grafik an, da siehst du auf einen Blick. Hä? Es war wild, muss ich sagen. Und jetzt sind wir wieder in unserer Bubble, ne? Wir haben das gesehen. Andere, für die war der Wahlkampf einfach ein komplett anderer. Das haben sie gar nicht wahrgenommen. Finde ich wirklich spannend. Aber du hast auch noch ein Thema mit reingenommen, das tatsächlich mir gar nicht so bewusst war oder nicht so ausgespielt wurde, nämlich das Thema KI. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, das passt so ein bisschen zu den Fan-Accounts, die ich eben vorher sagte und schon ein bisschen angeteasert habe. Ich will da noch über was reden. Und zwar war für mich das erste Mal in diesem ganzen Wahlkampf-Politik-Game das Thema KI wirklich präsent. Und zwar, weil zum Beispiel verschiedene Fan-Accounts, aber auch Meme-Accounts das genutzt haben, um dann so eine Art Deepfakes zum Beispiel zu machen und dann eben wirklich so größtenteils auch witzige Botschaften überbringen haben lassen von jemand, der dann, weiß ich nicht, einfach ein super muskulöser Gym-Bro ist, aber dann das Gesicht hat von, weiß ich nicht, Scholz oder Habeck oder Merz. Oder dass in so Zeichentrickfilme, die eingearbeitet wurden, also dass praktisch es verschiedene Superhelden gibt und die machen dies und die machen das und wirklich wie so eine Melodie von Anime-Serien aus den 90ern fliegen dann irgendwie die verschiedenen Politikerinnen und Politiker rum und haben irgendwelche Kräfte. Also das fand ich voll spannend, habe ich davor noch nie so gesehen, dass da so viel gemacht wurde, wo KI eine große Rolle gespielt hat, um PolitikerInnen in Bilder und Videos reinzushoppen. Teilweise wirklich witzig, aber, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, ich habe auf eine Empfehlung kürzlich einen Podcast gehört, in dem Marc-Uwe Kling, der Autor, zu Gast war und er nämlich gesagt hat, also er findet, und das hat mich nachhaltig so ein bisschen beschäftigt, dass es absolut verboten sein sollte, echte Menschen für KI-generierten Content zu benutzen, weil es eigentlich nur gefährlich sein kann, das zu machen. Das ist einfach zu gefährlich. Es bringt nichts und es bringt nur Gefahren. So als Gedankenanstoß gebe ich das euch nochmal mit.
Das finde ich auch total spannend, weil ich tatsächlich auch schon viel mit SchülerInnen gearbeitet habe zum Thema KI. Und ich habe denen solche Videos auch schon gezeigt. Vielleicht kennst du Schlantologie, die Seite. Genau, damit habe ich schon zum Beispiel gearbeitet. Und die machen das meiner Meinung nach sehr gut. Da steht überall auch wirklich im Bild KI-Satire. Also es ist sogar im Video mit drin, steht unten drunter. Man kann das schon erkennen. Also die kennzeichnen das wirklich sehr, sehr gut. Das hat den auf jeden Fall auch total Spaß gemacht. Das war witzig, das hat es aufgelockert. Wir konnten nochmal darüber sprechen, wieso erstellen Menschen sowas, woran kann ich das erkennen. Ne? Also das war auch was. Und ich habe sogar auch schon damit gearbeitet, dass wir selbst sowas erstellt haben, also von Schülerinnen und Schülern KI-Videos erstellen haben lassen und die etwas sagen lassen, was sie gar nicht gesagt haben. Und ich merke gerade, das macht was mit mir, weil von mir gibt es auch solche Videos, wie ich Dinge sage, die ich nie gesagt habe, weil ich mit der Technologie eben auch schon, klar, mich ausprobiert habe und ich da auch gerade drüber nachdenke, ob ich dem zustimmen würde, dass da besser kein KI-generierter Content von echten Menschen erstellt werden dürfte. Finde ich auf jeden Fall einen wertvollen Gedanken. Und es ist schon viel in der Welt, aber heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss, dass man da keine Regularien findet, nur weil es technisch möglich ist. Was denkst du?
Ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht und dann habe ich eben diesen Podcast gehört, können wir euch verlinken, das ist von Deutschland 3000 und dachte mir, ja, es ist halt ein Ding, weil wie du sagst, ich schaue mir auch mit SchülerInnen gerne diese witzigen KI-Videos an, wo dann halt irgendwie Angela Merkel im Fitnessstudio ist und irgendwie sagt, ich drücke den, weiß ich nicht, wen weg. Und ich frage die auch, ist es sie nicht? Okay, woran habt ihr das erkannt? Ja, da steht unten KI. Ja, was meint ihr? Würden das eure Eltern erkennen? Und da sagen halt viele, klar, das lässt sich auch immer einfacher sagen, ja, weiß ich nicht. Und am Ende weiß ich nicht, ob das wirklich alle erkennen. Es ist auch aktuell, da bin ich jetzt schlecht informiert, glaube ich, ein Video im Umlauf mit der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, wo das ist eigentlich ein Werbevideo für irgendwas, da steht auch dabei, dass es KI-generiert ist und da macht sie aber ganz, also die KI lässt sie ganz krasse Aussagen machen, ich glaube über den Ukraine-Krieg und das schadet ihr gerade brutal. Ich habe das Video selber nicht gesehen, ich habe nur so einen kleinen Artikel drüber gelesen. Weiß ich nicht, das wird ja auch immer schwerer, das zu erkennen, dann markiert man das doch mal ein bisschen kleiner, dass es KI-Satire ist. Ja. Ich glaube, dass wir KI super gut nutzen können und da viele schöne Sachen machen können, ob da echte Menschengesichter eine Rolle spielen sollten oder ob man einfach sagen kann, hey, auf den Spaß, dass ich da irgendwelche Sachen sage, die ich eigentlich gar nicht sage, die witzig sind, verzichte ich, weil denn einerseits sind die Sachen sind vielleicht mal witzig, aber die Sachen können einfach brandgefährlich auch sein. Ja.
Sehr, sehr spannend. Mal gucken, was da noch passiert. Und auf jeden Fall ein guter Gedanke. Lasst uns doch auch gerne wissen, ihr, die gerade zuhört, stimmt ihr Marc-Uwe Kling dazu, der sagt, echte Menschen sollten für KI-generierten Content einfach generell nicht zur Verfügung stehen. Die sollten nicht genutzt werden, um solche Inhalte zu erstellen. Ja, wenn wir schon gerade bei schweren Dingen sind, können wir auch gleich zu meinem nächsten Gedanken übergehen, nämlich zum Thema Online-Gegenrede. Wir haben uns bei dieser Bundestagswahl ja auch hart als Gesellschaft um Themen gestritten. Es soll jetzt gar nicht so tief reingehen, ne, um welche, aber da gab es einfach unterschiedliche Ansichten. Je nachdem, um was man streitet, kann es ja rübergehen bis hin zu den wildesten, absurdesten Theorien, die da im Umlauf waren, die da geteilt wurden. Besonders natürlich nochmal angeheizt durch diese Bundestagswahl. Und ich habe eine ganz große Empfehlung auf Instagram für euch, nämlich Herzkater. Das ist Dana Buchzig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist eine Journalistin und Kommunikationsberaterin. Und sie arbeitet zu den Themen Radikalisierung und effektive Kommunikation. Die gibt zum Beispiel Tipps zum Kontern, ne? Was jetzt vielleicht auch viele Menschen gebrauchen konnten in dieser Zeit, in der einfach viel diskutiert wurde, in der teilweise auch falsche Dinge im Umlauf waren, mit denen dann auch Stimmung gemacht wurde, letztendlich auch Wahlkampf gemacht wurde. Und ein Post, den fand ich so spannend, das habe ich dir ja auch geschickt, warum Online-Gegenrede so oft scheitert und wie es besser geht. Und das fand ich super, super spannend, gerade für uns, weil Gegenrede ja so ein Instrument aus unserem Koffer ist, den wir immer mitbringen, wenn wir gerade mit Jugendlichen darüber sprechen, wie gehen wir denn mit Kommentaren um, wie gehen wir denn mit Hass und Hetze, mit Verschwörungsglauben auf Social Media um, sollten wir uns da nicht positionieren? Und da hat sie ganz klar mit Quellenangaben gesagt, also hat eine Meta-Analyse von 2023 zu diesem Thema Verschwörungsglauben hinzugezogen. Online-Gegenrede wirkt nicht. Und zwar egal, ob ich jetzt inhaltlich widerspreche, ob ich es mit Empathie oder mit Humor versuche, es klappt einfach nicht. Und da frage ich mich, wie geht's dir mit diesem Studienergebnis?
Ja, für mich ist so ein bisschen die Frage aufgekommen, funktioniert sie nicht bei der Person, gegen die ich spreche? Oder funktioniert sie generell nicht? Weil ich finde es mega nachvollziehbar und ich glaube, da sind wir irgendwie falsch abgebogen vor ein paar Jahren schon, dass man irgendwie nicht mehr eine Diskussionskultur hinbekommt online, Stichwort Kommentierkompetenz, in der man sagt, hey, krass, okay, das ist ein anderes Argument, das finde ich interessant, da lasse ich mich drauf ein. Also diese Debattenkultur gibt es irgendwie online nicht, deswegen, das leuchtet mir total ein. Aber ich frage mich immer, wenn es keine Wirkung hat auf den Kommentator oder die Kommentatorin, auf die ich eingehe, hat es doch vielleicht eine Wirkung auf andere, die es lesen? Das wissen wir halt nicht, oder?
Doch, das stand sogar auch noch in dem Post. Aha. Also leider nicht. Also das ist, wenn du dir anguckst, was ist effektiv, dann muss man sagen, leider hat das keine belegbare Wirkung, so dass die stillen Mitlesenden damit erreicht werden, die dann denken, okay, super, da sind zumindest noch Leute, die Gegenrede betreiben. Das wurde nämlich natürlich auch in diesem Post dann auch drunter kommentiert, dass Leute gesagt haben, aber das kann doch nicht sein, aber das hilft mir zumindest, um mich besser zu fühlen, dass ich sowas nicht habe stehen lassen. Das ist doch auch Selbstwirksamkeit. Und da hat sie auch nochmal geantwortet und ich verlinke euch das einfach, dann könnt ihr das selber nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ganz große Empfehlung. Man muss natürlich einfach schauen, an welcher Stelle man da seine Kräfte auch einsetzt. Und wenn man rein darauf guckt, was kommt da an, wie viele Leute werden erreicht, dann muss man sagen, ja, Online-Gegenrede wirkt leider nicht.
Mhm. Aber was ist die Konsequenz daraus, frage ich mich dann. Weil, also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ich bin ja ein Kommentar-Girl. Ich gehe ja immer rein, also das ist eigentlich mir das Wichtigste, Infoposting sofort, Kommentare gucken. Und ich finde es immer extrem wichtig und spannend, so ein bisschen die Ratio zu sehen zwischen, okay, wer ist da vielleicht irgendwie in einer ähnlichen Richtung unterwegs, wie ich das sehen würde, wer hat irgendwie eine radikalere Ansicht. Jetzt als krasses Beispiel nehmen wir mal diese ganzen Inhalte zu den Anschlägen, die in letzter Zeit passiert sind. Da finde ich es schon immer voll wichtig zu schauen, was ist denn die Stimmung in den Kommentaren? Und frag mich dann, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wir einfach alles so stehen lassen?
Achtung, genau für dich ist auch dieser Post, das also, greift sie nämlich auch auf. Sie sagt, Achtung, das bedeutet nicht, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder Gegenrede oder nichts tun. Und sie nennt dann auch ein paar Optionen, was man tun kann, um sich einzusetzen. Zum Beispiel die Opfer von Online-Hass direkt kontaktieren und fragen, braucht ihr Hilfe, kann ich dich unterstützen? Beim Anzeigen zum Beispiel oder irgendwas anderes. Man kann natürlich justiziable Inhalte zur Anzeige bringen. Also statt da einen Kommentar drunter zu schreiben, anzeigen, wenn es wirklich möglich ist. Demokratische AktivistInnen, Vereine, Parteien, NGOs sichtbar machen, denen Reichweite schenken. Also nicht flood the Internet with shit, sondern flood the Internet with good, sozusagen. Kannst online darüber sprechen, welche Kriterien du setzt, um zum Beispiel einer Partei zu vertrauen. Also das sind alles Tipps von ihr. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Ich fand es total spannend, weil ich auch oft irgendwie Gegenrede betrieben habe oder das auch mit empfohlen habe und dann mir auch dann so gedacht habe, so huch, das stellt gerade voll was in Frage, was ich bisher gemacht oder gedacht habe. Und was aber noch eine wichtige Erkenntnis ist, was denn messbar funktioniert. Ne? Nämlich Prävention und langfristige Intervention mit direktem Kontakt. Sie schreibt, demokratische Überzeugungsarbeit ist Beziehungsarbeit. Deswegen können wir im direkten Umfeld so viel mehr erreichen als bei Fremden im Internet. Und manchmal sind die Gespräche ja tatsächlich auch viel schwieriger, wenn da jemand vor mir sitzt, den ich kenne und bei dem ich total überrascht bin, was der oder diejenige jetzt gerade so raushaut. Und ich denke, boah, da sind wir aber weit auseinander. Und jetzt hier mit dir ins Gespräch zu gehen, ist ja manchmal noch viel schwieriger, als das irgendwie online in einen Kommentar zu schreiben. Aber es gibt auch noch einen Versuch, das Ganze online zu machen. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, über Digital Streetwork, nämlich Pre-Bunk von der Amadeo Antonio Stiftung. Das ist leider Ende 24 eingestellt worden, das Projekt. Aber vom Ansatz her ist das eigentlich genau das. Digital eine Sprechstunde hatten die, haben Aufklärungsvideos gemacht, also bevor Leute mit Inhalten in Kontakt kommen, die sie vielleicht nicht einordnen können, also Aufklärung plus Beratungsangebot und einfach ein offenes Ohr zu haben. Das finde ich auf jeden Fall eine super gute Idee und schade, dass es eingestellt wurde, aber die Inhalte, die kann man auf jeden Fall da noch anschauen.
Cool. Ja, total spannend. Da würde mich auch, muss ich mich irgendwie auch noch damit auseinandersetzen, wie ich dazu stehe und irgendwie, was macht es mit einem selber? Was ist da messbar? Was ist vielleicht nicht messbar von Effekten? Also sehr, 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 sehr spannend. Messbar kann ich auf jeden Fall sagen, mein letzter Gedanke war mein Interesse daran, Fernsehen zu schauen. Vor der Wahl. Das ist nämlich plötzlich gestiegen, weil ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwie so ein, es gibt ja so verschiedene Motivationen, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das hat man irgendwann mal gelernt, warum konsumieren wir überhaupt Medien? Und eins davon ist natürlich, um Emotionen zu erleben. Und die Emotionen müssen nicht immer nur schön und gut sein, sondern die können ja auch mal, ich heul den ganzen Tag dann, wenn ich mir dieses Hope anschaue oder ich bin einfach richtig sauer. Und ich bin so ein bisschen auch, ich muss mich auch mal ein bisschen aufregen und habe mir dann verschiedene von diesen Duellen, Triellen, Quadrellen angeschaut, wo die Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatin aufgetreten sind. Hast du auch was geguckt?
Also erstmal riesen Respekt an dich, dass du das gemacht hast. Ich war mehrfach im Raum, als sowas lief und konnte mich nur aufregen und es nicht ertragen und bin direkt wieder abgebogen. Also ich habe mich da um meine mentale Gesundheit zu schützen, bewusst rausgezogen.
Aber ich verstehe es. Also es ging mir ähnlich. Es hat mich wahnsinnig nervös gemacht. Ich bin wirklich nicht entspannt auf der Couch gesessen, sondern ich musste was tun. Ich war wirklich so, ich muss die Pflanzen gießen. Ich habe die Pflanzen schon fünfmal gegossen. Okay, was mache ich jetzt noch, um mich irgendwie ein bisschen abzureagieren? Aber es war für mich irgendwie so ein Ding, weil wirklich mir das auf Social Media so krass vorkam. Okay, hier ist so viel los, aber das ist natürlich meine Bubble. Ich möchte Inhalte konsumieren, die andere Gruppen erreichen und ich möchte irgendwie sehen, was da passiert. Ich will ja auch im Endeffekt eine neutralere Position auch sehen können, weil mir natürlich schon bewusst ist, ja, mein Social Media ist halt auch, ja, eine Bubble. Und dann habe ich mir da mehrere von diesen Formaten angeschaut und ich war völlig entsetzt, muss ich sagen. Also ich war wirklich, wirklich entsetzt. Und zwar deswegen, weil ich mir gedacht habe, wer ist denn auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, wir machen Faktenchecks, die könnt ihr euch nachträglich oder einigermaßen live, wobei das war wirklich extrem verspätet, irgendwo, und ich möchte schon sagen versteckt, online anschauen. Das heißt, ich habe hier den Fernseher laufen, ich habe hier Menschen, die mir irgendwas erzählen. Und ja, vielleicht ist davon die Hälfte, drei Viertel oder auch alles gelogen. Wenn ihr wissen wollt, ob das so ist, dann schaut bitte online auf www.xy/irgendwas anderes noch. In einer halben Stunde ungefähr werden dann die Infos stehen oder morgen im Faktencheck. Und da dachte ich mir so, also ich weiß gar nicht, was ich mir da denken soll. Was ist das für eine Idee? Wirklich, oder? Und ich fand es echt bezeichnend, weil ich eine Sendung geschaut habe, wo dann eben eine Kandidatin immer wieder was gesagt hat und ich mir dachte, gut, ich weiß jetzt, dass das so nicht stimmt und dass es halt offensichtlich Ausreden sind. Wenn ich das nicht wüsste, dann fand ich alles, was hier gesagt wurde, überzeugend. Also wirklich. Wenn ich mir das anschauen würde mit einem blank mind und mir denken würde, hey, das ist jetzt meine Informationsquelle, ich schaue mir das vor der Wahl an, wäre ich da einfach komplett anders rausgegangen, weil man einer Person die Möglichkeit gegeben hat, einfach wirklich extrem viel, und das muss man so sagen, zu lügen. Das sind einfach Lügen, die dann da stattfinden. Und es hat dann auch bei einer Sache, die sehr auffällig war, eine Moderatorin gesagt, ja, das gucken wir dann im Faktencheck. Und dann sagt diese Kandidatin eben, ja, machen Sie ruhig einen Faktencheck, weil einfach schon klar ist, dass wenn ich mir das heute anschaue, keine Ahnung, am Donnerstag um 21 Uhr, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass wenn mich das jetzt abgeholt hat und überzeugt hat, ich morgen sage, Mensch, da muss ich jetzt erstmal auf die Website gehen, da muss ich jetzt genau nachschauen, diese Aussage, stimmt es eigentlich? Weil da haben die ja gesagt, machen Sie einen Faktencheck. Also das sieht doch einfach keiner. Hä, haben wir nicht die Möglichkeit, im Fernsehen zum Beispiel zu sagen, lasst uns das mal aufzeichnen? Und wir schneiden trotzdem nichts. Aber wir strahlen es einfach 2 Stunden später aus, sodass unser Team aus FaktencheckerInnen Zeit hat zu gucken und wir das einfach einblenden können. Weil ich fand auch diese in Anführungszeichen live Online-Faktenchecks extrem langsam. Und wahrscheinlich haben die das, ich dachte mir, ich bin schneller, könnt mich auch mal fragen, ich kann auch mal helfen. Aber nein, die haben das natürlich extrem gut gemacht und wirklich wahrscheinlich sehr lang nachgeschaut, was steht wirklich im Parteiprogramm, wie sind irgendwie die Fakten. Also da muss man ja auch viel arbeiten, um das wirklich, wirklich gut zu checken, ist es ganz klar. Aber dann gebt doch den Leuten die Zeit, das zu machen und strahlt es einfach ein bisschen später aus. Ich check es nicht. Warum haben die das nicht so gemacht?
Wäre auf jeden Fall eine gute Idee, wie man da keinen Bullshit über den Fernseher flimmern lässt, indem man das Ganze einfach nicht live macht. Die Möglichkeit hätte es ja gegeben, ja.
Und da habe ich mich auch gefragt, ich habe jetzt heute auch schon recherchiert, wie war das eigentlich bei dem US-Duell Kamala Harris gegen Donald Trump, um beide Namen zu nennen. War da ein Live-Faktencheck? Ja, nein. Und ich habe es nicht mehr rausgefunden und ich glaube, es war kein Live-Faktencheck. Ich habe aber noch gefunden, dass es dann nochmal eine Anfrage gab für ein Interview und später auch nochmal so ein Duell vom Format 60 Minutes, das in den USA wohl sehr erfolgreich ist. Und das hat dann eben Trump bzw. das Team von Trump abgelehnt, weil sie gesagt haben, die haben auf Live-Faktenchecks bestanden und da machen sie dann nicht mit, was ja auch schon ganz interessant ist.
Ja, verrückte Welt. Wen was erreicht, könnte man, glaube ich, noch sehr, sehr lange drüber reden. Und es hat jetzt auch gar nicht so ein richtiges Ende oder irgendwelche Tipps. Ich glaube, wir haben heute einfach nur ein paar Gedanken geteilt und Sachen, bei denen wir selber auch noch gar nicht genau wissen, wo wir stehen oder was wir da mitnehmen. Es war auf jeden Fall wild, fand ich, diese Bundestagswahl. Ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, voll. Wird nicht in allzu schneller Zeit schon wieder die nächste sein.
Ja, schauen wir mal, Natascha, schauen wir mal. Was ich schon finde, was man vielleicht mitnehmen kann, ist, ich finde die Debatte mit jungen Menschen voll interessant. Wie würden Sie sich das denn wünschen, informiert zu werden? Was sind denn für Sie Quellen? Also da geht es ja dann einerseits um Informationskompetenz, aber andererseits auch darum, ist es cool, wenn sich politische AkteurInnen auf TikTok auch mal zum Affen machen und auch bei Memes mitmachen? Oder sollen die seriös auftreten? Wie sollen denn die Inhalte sein? Also sowas zum Beispiel zu diskutieren oder auch analysieren zu lassen, SchülerInnen, finde ich, bringt mega den Mehrwert. Auch also einfach für uns Erwachsene das zu hören. Was würden die sich denn eigentlich wünschen?
Ja, also ich würde mir vor allem auch wünschen, dass Jugendliche generell von Interesse sind. Wenn ich mir so anschaue, was bei der Bundestagswahl passiert ist, habe ich nicht das Gefühl, dass junge Menschen außerordentlich eine Wichtigkeit dargestellt haben. Aber ja, schöner Gedanke.
Absolut. Und dann haben wir doch im Abschluss immer noch einen anderen schönen Gedanken, nämlich die große Frage: Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
So, und das sogar ohne Husten rausgekriegt. Wahnsinn. Ich habe gelernt, was ich werden will, wenn ich groß bin. Und zwar eine Oma gegen rechts.
Du hast also noch vor zu wachsen?
Nee, aber ich habe, also das ist ja keine Initiative, die es jetzt irgendwie erst seit gestern gibt, aber die sind mir nochmal so sehr bewusst, sehr präsent geworden und ich habe mir die auf Social Media auch nochmal so ein paar Gruppierungen einfach angeschaut, ne? Gibt es ja in vielen größeren Städten, gibt es in Österreich, gibt es in Deutschland und ich habe mir einfach gedacht, das sind einfach so coole Damen, da habe ich Bock drauf, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch eine Oma gegen rechts werden.
Das finde ich richtig mutig, weil ich finde es unfassbar, wie viel Hass die abbekommen auch auf Social Media zurzeit und wie die von rechten Gruppierungen offensichtlich wirklich ganz, ganz mies behandelt werden. Also das finde ich wirklich richtig schlimm, muss ich sagen. Deswegen mutig und wichtig auch, was du sagst.
Ja, also Utopie, wie schön wäre es, wenn wir das gar nicht mehr brauchen, bis wir in dem Alter sind, ne? Ja. Okay, was hast du diese Woche gelernt?
Ich bin ja ein großer Fan der Arolsen Archives. Vielleicht hast du schon davon gehört. Ist ein riesiges Online-Archiv, das sich eigentlich mit der Erinnerungskultur der ganzen NS-Zeit beschäftigt. Und ich finde es mega cool, also du wirklich, wir verlinken euch das, geht bitte auf die Webseite, schaut euch das mal an, es ist einfach, ich weiß nicht, ist es ein nerdy Trade von mir, aber ich finde es einfach so krass, weil du kannst super viel nachschauen und ich mache euch jetzt mal ein Beispiel, ein Projekt, an dem man gerade mitarbeiten kann und zwar geht es um, das Projekt heißt, glaube ich, Moment, ich muss kurz nachschauen. Every Name Counts. Genau. Hashtag Every Name Counts. Und da geht es um sogenannte Displaced Persons. Und das sind praktisch Menschen, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs, weil sie eben verschleppt wurden von den Nazis, irgendwo waren in KZs zum Beispiel oder irgendwo anders gelandet sind. Und es einfach darum ging, diese Menschen also festzuhalten, wer ist es, wo ist die Person, wo kommt die Person ursprünglich her, weil man sich ja auch gegenseitig wiederfinden wollte irgendwo. Wo sind meine Kinder zum Beispiel oder wo ist meine ganze Familie? Und diese ganzen Scheine, auf denen diese Menschen erfasst wurden, die sind digitalisiert im Arolsen Archive und was man jetzt aktuell machen kann, ist im Prinzip, und es dauert 5 Minuten, deswegen macht das, du kannst dich beteiligen an diesem Projekt, wo es darum geht, da eine digitale Erinnerung zu schaffen. Das heißt, du brauchst dich nicht mal anmelden, du kriegst eine kurze Erklärung, es dauert wirklich keine 5 Minuten und dann siehst du so einen eingescannten Schein, siehst, was da eben draufsteht und trägst dann den Namen, das ist ja alles handschriftlich gemacht worden, ein und das wird dann einfach gespeichert und da steht dann der Name, da steht dann das Geburtsdatum mit drin und die Nationalität der Person. Und diese Dokumente zu sehen, das finde ich einfach total faszinierend. Also wirklich zu wissen, ich habe jetzt hier ein Dokument vor mir, das wurde zum Beispiel 1945 in Oberschleißheim, hatte ich vorher, ausgefüllt und ich habe jetzt den Namen von einer Person, die einfach dort aufgeschlagen war und kann sozusagen dazu beitragen, dass das digitalisiert wird und dass diese Person und auch deren Schicksal dann häufig einfach nicht vergessen wird. Und das finde ich, ja, also diese Originaldokumente einfach zu sehen, das ist jetzt nur eins von vielen Projekten, finde ich beeindruckend und wie schnell man irgendwie da auch teilhaben kann und mit unterstützen kann, finde ich Mega, also kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Wie gesagt, das ist nur ein Projekt, die haben ganz viele andere Projekte auch. Man kann dort auch einfach nur nach Personen suchen und schauen, was war denn eigentlich, ja, du hast irgendeinen Namen, vielleicht auch aus deiner Familie, was findet man da an Dokumenten? Wo war die Person mal, wo war die Person mal nicht? Wirklich so ein krasses Archiv. Ja, du merkst, ich bin da ganz emotional, weil ich das so cool finde, da das wirklich diese Dokumente vor dir zu haben.
Ja, cool. Muss ich mir auch mal angucken.
Ja.
Ein bisschen Geschichte im Internet zu mitmachen.
Ja, und einfach ein cooler, aktiver Zugang zur Erinnerungskultur, weil man sich natürlich dann damit auch beschäftigt, okay, was heißt das eigentlich? Was sind das hier eigentlich für Karten, die ich da digitalisiere und was sind das vielleicht auch für Schicksale, die dahinter stecken?
Ja, voll. Cool. Na dann haben wir unsere kurze Folge
geschafft.
Genau, und hoffen, ihr konntet für euch auch irgendwas mitnehmen. Sagt uns gerne Lob, Kritik, Feedback. Keine Gegenrede, weil wir wissen, das nützt nichts. Also könnt ihr schon mal direkt bei uns lassen.
Ihr dürft es aber trotzdem schicken. Ihr dürft es schicken. Dann könnt ihr ja sehen, was passiert.
Genau, wir sind erreichbar per E-Mail medially.podcast@gmail.com oder auf Instagram medially.podcast heißen wir da.
Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt oder uns sagt, wie ihr das fandet, was ihr noch für Gedanken habt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit.
Ich euch auch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.